Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt die Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Angelika Zahnt. Ihr ganzes Leben lang hat sich die promovierte Volkswirtin mit dem Gedanken beschäftigt, dass das allseits propagierte Wachstum Grenzen hat, uns nicht gut tut. Sie war lange Vorsitzende des BUND und ist auch jetzt mit über 70 Jahren noch politisch engagiert. Frau Zahnt, ich grüße Sie herzlich.
Ja, guten Tag.
Frau Zahnt, Sie haben vor kurzem eine, ich sag mal, illustre Runde von Bundesverdienstkreuzträgern zusammengetrommelt. Das ist überhaupt der erste Aufruf an Bundesverdienstkreuzträger, sich zusammenzutun. 150 haben es gemacht. Worum geht es da?
Es geht bei dem Aufruf darum, dass wir von der Politik fordern, eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages einzurichten, die sich mit Fluchtursachen beschäftigt. Das ist ein Gremium, das eher dazu angelegt ist, in Ruhe und gründlich und komplexe Zusammenhalte zu durchschauen, zu analysieren und daraus was zu folgern. Und wir waren der Meinung, dass gerade das Thema Fluchtursachen so vielfältig ist, mit so vielen verschiedenen Facetten, Ursachen und möglichen Handlungsfeldern verbunden ist, und dass wir einen Raum brauchen, der nicht von der Tagespolitik dominiert ist, nicht zu Populismus neigt, sondern wo in Ruhe und gründlich nachgedacht werden kann und auch ein Konsens gesucht und hoffentlich auch gefunden werden kann.
Angelika Zahnt ist unser Gast, jahrzehntelang vor allem dem Umweltthema und den Fragen nach den Grenzen des Wachstums verbunden. Jetzt aber, eben hat sie es erzählt, eine Initiatorin einer Enquete-Kommission, die sich mit Fluchtursachen beschäftigen soll. Und das Thema hat es immerhin in den Koalitionsvertrag geschafft. Beschäftigt man sich dann tatsächlich schon so konzentriert damit, wie Sie sich das wünschen? Anders gibt es ja genug.
Leider können wir das so nicht sagen. Wir sind sehr froh, dass es in den Koalitionsvertrag gekommen ist. Aber seitdem liegt es auf Halde offenbar. Wir haben einen Brief geschrieben an die Fraktionsvorsitzenden und haben gleich gesagt, wie dringlich das ist. Und gerade in der immer aufgeheizteren Diskussion, wo immer stärker nur die Abschottung im Vordergrund steht, dass man sich mit den Ursachen beschäftigt. Da war eine freundliche Zustimmung und seitdem versuchen wir vergeblich herauszufinden, was denn jetzt tatsächlich vereinbart worden ist. Es wurde dann gesagt, es liegt so viel anderes an und die Sommerpause kommt. Jetzt ist die Sommerpause vorbei und jetzt werden wir sehr dringlich und sehr energisch nachfragen, was aus unserem Anliegen geworden ist, das ja immerhin 150 Bundesverdienstkreuzträger unterstützen.
Klingt leicht frustriert, aber was versprechen Sie sich wirklich von solch einer Kommission? Ich meine, Kommissionen und Arbeitskreise sind ja nicht gerade knapp.
Das stimmt und deswegen ist es auch so wichtig, dass es eine Enquete-Kommission ist. Von dieser Sorte gibt es in einer Legislaturperiode meist 1, 2, maximal 3 Kommissionen. Und diese Kommissionen haben eben die Besonderheit, dass sie eben auch Fachleute, nicht nur Vertreter des Deutschen Bundestages als Mitglieder haben, und dass sie öffentliche Anhörungen machen können, dass sie Studien vergeben können, sodass ein Thema auch verstärkt in die Öffentlichkeit getragen werden kann.
Warum, Frau Zahnt, ist das so stark Ihr Thema geworden? Also spielt es eine Rolle, dass Sie selbst ein Flüchtlingskind waren? Sie sind 1944 im heutigen Polen geboren oder schneidet das gar nicht in diesen Gedanken hinein?
Es hat am Anfang keine Rolle gespielt, sondern am Anfang war wirklich diese Berührtheit und dieses Unzufriedensein mit dieser Flüchtlingssituation und unserer Reaktion darauf. Und dass man eben nur so kurzfristig reagiert hat und nicht auch gesehen hat, weshalb fliehen Menschen von uns. Sie fliehen vor dem Krieg, aber sie fliehen auch, weil sie keine Lebensperspektiven haben, weil der Klimawandel ihre Ernten bedroht oder den Fischfang. Also, und da hatten wir das Gefühl, diese Frage wird nicht ernsthaft genug behandelt und wir müssen nach längerfristigen Lösungen auch suchen. Als wir dann diese Idee hatten und auf den Weg gebracht haben, dann habe ich hinterher überlegt, weshalb in Deutschland doch so eine, am Anfang, eine relativ große Offenheit war gegenüber den Flüchtlingen. Und da habe ich gedacht, ja, es haben ja sehr viele auch jetzt noch solche Fluchtgeschichten in ihrer Familie. Und dann dachte ich, hey, du hast ja selber diese Fluchtgeschichte und vielleicht hat die auch eine Rolle gespielt, dass das Thema mich so berührt und die Bilder mich auch so, ja, ein Stück weit ergriffen haben, weil ich das eben schon aus Schilderungen kenne und das geht ja vielen heute noch so.
Schauen wir mal in Ihre Biografie. Geboren eben im heutigen Polen, dann aufgewachsen in Heidelberg. Blieb denn bei Ihnen in der Familie diese Geschichte, vertrieben worden zu sein, eigentlich lebendig? Das klingt doch nach einer ganz normalen bundesdeutschen Nachkriegsjugend bei Ihnen, Jahrgang 44.
Das habe ich auch festgestellt, dass ich das als Kind und Jugendliche eigentlich so normal fand. Und letztens hatten wir mal ein Klassentreffen und da kamen wir auch drauf zu sprechen. Da war ein Drittel eben aus der früheren DDR oder aus Ostgebieten. Und dann wurde eben auch so berichtet, dass das für uns eine ganz normale Geschichte war und dass so und so viele Väter im Krieg gefallen waren. Und von daher habe ich auch in der Familie als Jugendliche, und das bedauere ich jetzt etwas, mich etwas distanziert von dieser Empörung über die Vertreibung und das doch Nachtrauern der Heimat. Und da habe ich immer gedacht, na ja, gut, das ist allen passiert, das war der Krieg und so war das eben. Mhm. Ja, mit zunehmendem Alter ist dann schon sozusagen eher die Empathie gekommen. Was hat das bedeutet für meine Mutter mit 22, mit einem einjährigen Kind auf der Flucht zu sein? Und sie hat mir das ja auch ein Stück weit erzählt, wobei sie das Thema eigentlich auch möglichst ruhen gelassen hat, weil sie gesagt hat, es war einfach so schrecklich und mein Großvater ist ja auch im Krieg verschleppt worden. Meine Oma hat da immer wieder angefangen zu trauern, wie ihr Schicksal war. Aber das ist mir damals eben nicht so nahe gegangen, weil ich fand, okay, das war sozusagen ein allgemeines Kriegsschicksal. Aber individuell ist es natürlich trotzdem heftig.
Die junge Angelika Zahnt hat dann in einer Zeit studiert, die auch symptomatisch war für viele in der 68er-Zeit. Da haben Sie Volkswirtschaft studiert und ich habe mich spontan gefragt, Volkswirtschaft, 68, kam da Ihr späteres Lebensthema, die Nachhaltigkeit, kam das da überhaupt vor?
Da kam das überhaupt nicht vor. Also Nachhaltigkeit gab es natürlich in der Forstwirtschaft schon als Begriff, aber als politischer Begriff, wie wir ihn heute kennen, ist Nachhaltigkeit erst durch die Brundtland-Kommission der Vereinten Nationen 1987 geprägt worden. Mein Volkswirtschaftsstudium war rein ja, herkömmlich ausgerichtet, neoklassisch, keynesianistisch, mit Modellen im Wesentlichen. Heidelberg war sehr stark von Modelltheoretikern geprägt.
Mhm, und alles muss wachsen, dann wird es gut.
Alles muss wachsen, klar, man muss dann die entsprechenden Modelle machen, wann, bei welcher Investitionsquote alles am besten wächst und wie man die Konsumnachfrage steuern kann, damit möglichst viel wächst. Das war so die wesentliche Zielsetzung dieses Studiums. Und das Thema Umwelt kam auch nicht vor, obwohl es da durchaus Autorinnen und Autoren gegeben hat, die das vorher schon untersucht hatten. Aber es war nicht in unserem Curriculum vorhanden. Und das war auch ein Teil der Ursachen, weshalb Studierende sich auch gerade an der volkswirtschaftlichen Fakultät aufgelehnt haben gegen diese Lehrinhalte, die eben sehr wenig mit der Realität zu tun haben und auch soziale Ungleichheiten kaum thematisiert hatten.
Würden Sie sagen, ich bin so eine richtige 68erin gewesen?
Ich bekenne mich immer noch, dass ich da mitgemacht habe, dass mich das sehr stark geprägt hat. Und ich kann dieses 68er-Bashing nicht nachvollziehen. Es gibt sicherlich Entwicklungen, die nicht gut gewesen sind, aber insgesamt, glaube ich, war das für die Gesellschaft schon ein Aufbruch aus einer doch sehr festgefügten, sehr autoritär geprägten Gesellschaft, die sich um viele Probleme überhaupt nicht gekümmert hat. Und damals war eben auch ganz wichtig die Situation in der damalig sogenannten Dritten Welt, die Ausbeutung im Kolonialismus. Und von daher waren da schon so Ansatzpunkte, die nachher auch in dem Thema Nachhaltigkeit vorgekommen sind.
Angelika Zahnt ist unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur beim Gespräch. Frau Zahnt, Sie waren viele Jahre Vorsitzende und dann Ehrenvorsitzende des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz. Den gibt es inzwischen selber Wald über 40 Jahre. Anfangs hieß das noch BNUD, BNUD, kann kein Mensch sprechen. Ich frage mich, sind die Themen eigentlich völlig anders als zu Beginn oder ziehen sich da rote Fäden durch all die Jahrzehnte?
Da ziehen sich zum einen rote Fäden durch die Jahrzehnte und manches ist neu dazugekommen. Durch die ganze Geschichte zieht sich die Sorge um den Erhalt der Natur. Aus dem Naturschutzimpuls sind ja auch die ersten Natur- und Umweltverbände gegründet worden. Ein Landesverband unseres BUND, der Bund Naturschutz in Bayern, der ist über 100 Jahre alt. Da stand das Naturschutzinteresse im Vordergrund. In den 70er Jahren wurde dann deutlich, dass manche Naturschutzmaßnahmen auch nichts nützen, wenn es umweltmäßig nicht stimmt. Ein Beispiel: Es gab Initiativen, um große Greifvögel, Adler, Horste zu bewachen, damit ihre Eier nicht gestohlen werden oder nicht kaputt gehen und so. Und dann hat man festgestellt, das ist nur eine Ursache, weshalb es weniger von diesen Vögeln gab, sondern der Hauptgrund war, dass die Eierschalen so dünn geworden sind und das aufgrund der Pestizide, die die Greifvögel in ihrer Nahrung, in ihrer Beute gegessen haben, dass die Schalen gebrochen sind und deswegen die Vögel die Eier nicht ausbrüten konnten. Von daher war klar, wir müssen nicht nur vor Ort die Horste bewachen, sondern es geht darum, die Chemiepolitik zu ändern. Und so wurde dann deutlich, dass viele Bereiche von einem Umwelt- und Naturschutzverband bearbeitet werden müssen, wie die Verkehrspolitik, wie die Chemiepolitik, wie die Landwirtschaftspolitik vor allem.
Ein frühes Beispiel dafür, dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt, genau. Diese Eierschalen bei den Vögeln.
Ja.
Nun ist ja Ihr Fach, Frau Zahnt, die Volkswirtschaft, ein rechnendes Fach voller Zahlen und Statistiken. Waren Sie da womöglich auch eine beäugte Exotin unter all den am Zaun von Wackersdorf-Stehern und Biologen und Naturschützern und Landwirten?
Das war schon so ein bisschen exotisch. Denn bei Naturschützern herrscht eigentlich so das Bild oder herrschte so das Bild vor, die Wirtschaft ist an allem schuld. Und wenn da jetzt jemand kommt, die auch noch Ökonomie studiert hat, ist die dann nicht auch davon geprägt und will die nicht auch alles berechnen, wo der Wert der Natur doch unberechenbar ist? Also da gab es schon auch gewisse Vorbehalte, sagen wir mal. Und die haben sich dann auch im Lauf der Zeit durchaus in Auseinandersetzungen auch wiedergespiegelt. Zum Beispiel habe ich mich ja eingesetzt dafür, dass ein ökonomisches Instrument zum Klima- und Ressourcenschutz eingesetzt wird, nämlich die ökologische Steuerreform, wo der Verbrauch von Umwelt und Energie teurer werden soll, damit man sparsamer damit umgeht. Und da kamen dann schon so Einwände, ja, willst du jetzt der Umwelt einen Preis machen, ist die Umwelt dann käuflich und so. Das war schon mühsam manchmal.
Frau Zahn, Sie haben ja auch in verschiedenen Institutionen und zu ganz verschiedenen Anliegen gearbeitet, also ganz konkret vom Kampf um Tempo-30-Zonen vor der Haustür bis zum Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung. Ich habe mich gefragt, hatten Sie den Eindruck, Sie könnten in Verbänden mehr bewegen als in der Politik?
Ich für mich persönlich hatte den Eindruck, weil man in Verbänden sich stärker wirklich auf ein Thema in seiner Komplexität, aber doch fokussieren kann auf ein Thema und dann wirklich eine Arbeit in der Politik für diese Themen machen kann und das nicht nur sozusagen im parlamentarischen Raum, sondern eben auch mit Demonstrationen, mit öffentlichkeitswirksamer Arbeit, Pressekonferenzen und dergleichen. Und gleichzeitig, und das ist auch eine Besonderheit des BUND, der ja 2000 örtliche Gruppen hat, das Thema nicht nur auf der Bundesebene anzugehen, sondern eben auch in den einzelnen Dörfern und Städten und dort eben auch für diese Themen werben und nicht nur werben, sondern selbst auch was auf die Beine stellen, Initiativen zu starten. Und das finde ich eine reizvolle Aufgabe, diese vielen Facetten zusammenzubringen. Und ich denke, dass man damit auch etwas erreichen kann in der Politik.
Nun sind ja diese ganzen Umweltverbände, groß geworden in den 70er Jahren. Also ich wusste nicht, dass die Bayern beim BUND einen 100 Jahre alten Landesverband haben, aber die meisten, der NABU und Greenpeace und die vielen Bürgerinitiativen, kamen doch eigentlich in den 70er Jahren, die sich um den Naturschutz gekümmert haben. Hat man sich eigentlich auch Konkurrenz gemacht um Spendengelder oder war das immer eine friedliche Koexistenz? Kann ich mir kaum vorstellen.
Da liegen Sie schon richtig. In den 70er Jahren, als diese Verbände sich gegründet haben, der BUND ist ja auch ein Zusammenschluss gewesen von Landesverbänden, einzelnen, die sich schon zuvor gegründet haben. Und ganz viele Bürgerinitiativen sind dann auch beigetreten. Und der Naturschutzbund Deutschland, der war viel älter als Gesamtverband. Und die haben uns schon ein bisschen kritisch beäugt. Wir haben sie wiederum kritisch beäugt, als sie nicht mehr nur Vogelschutzbund sein wollten, sondern auch Umweltverband. Und Greenpeace war natürlich eine Sondernummer, weil die immer so wirkungsvoll auf die Schornsteine geklettert sind und viel mehr Resonanz in den Medien damals hatten und auch viel leichter an Spenden gekommen sind. Also man hat sich die anderen Verbände schon genau angeguckt und manchmal gab es da auch gewisse Auseinandersetzungen, wer welches Thema denn nun hauptsächlich besetzt. Aber in der Zwischenzeit, und ich glaube, da habe ich mich auch sehr drum bemüht, haben wir ein sehr vernünftiges Verhältnis unter den Umwelt- und Naturschutzverbänden.
Sie sind ja auch ein diplomatisches Temperament. Das hört man ja auch über die Leitung hinweg nach Mannheim, von wo Sie uns zugeschaltet sind. Ich meine aber auch, gibt es da so eine gegenseitige Drängelei? Man kümmert sich um die gute Sache, man ist Lobbyist und dann will man die Politik beraten. Ist eine Frage immer, lässt sich Politik beraten? Und dann eben auch hier, dann möchte natürlich jeder rein in diese Kanäle.
Ja, Politik beraten ist mühsam und manchmal lästig und manchmal frustrierend, wenn die wohlbegründeten Argumente, Analysen, Vorschläge nicht gehört werden. Da muss man schon relativ ausdauernd und hartnäckig sein und auch mal mit drastischen Worten kommen. Das ist das eine. Und die Konkurrenz zwischen den Verbänden, um in irgendwelche Gremien zu kommen, die gibt es auch. Aber das ist dann so.
Das ist dann so.
Das ist dann so. Und letztlich entscheidet Politik. Bei manchen Sachen kann man absprechen auch und sagen, okay, das Gremium liegt doch mehr in deiner Richtung. Wollt ihr da nicht die Vertretung der Umweltverbände machen? Aber zum Beispiel im Rat für nachhaltige Entwicklung ist sowohl der Naturschutzbund wie wir zusammen und wir hatten da immer eine hervorragende Zusammenarbeit.
Und dann ärgert man sich im Zweifelsfall gemeinsam, wenn die Politik nicht handelt.
Ja, das ist zwar auch nicht sehr tröstlich, aber besser als wenn man sich über den anderen ärgert, ja.
Angelika Zahnt ist unser Gast, sehr ökogeprägt von jungen Jahren an. Haben Sie jemals ein Baumhaus getestet oder sind gerne drin rumgeklettert in Bäumen?
Also ich bin gerne in Bäumen geklettert. Ich bin eigentlich auch auf jeden Hochsitz im Wald geklettert. Aber ich muss sagen, dass ich bei den Besetzungen zum Beispiel im Hambacher Forst, die jetzt stattfinden, nicht dabei bin. Aber die zeigen, dass auf die Bäume klettern schon eine Art wirkungsvollen Protestes ist. Und ich hoffe, dass diejenigen, die da jetzt diesen Protest artikulieren gegen die Abholzung des Hambacher Forstes, Erfolg haben werden.
Sie haben ja früh ein Motto gefunden, das da heißt, gut leben ist wichtiger als viel haben. Und sich damit beschäftigt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass das Wachstum Grenzen braucht. Aber das ist ja geradezu ein Mantra, das Wachstum in der Gesellschaft. Wachstum als Voraussetzung für den Wohlstand, Wachstum auch als Voraussetzung für den Ausgleich von Arm und Reich. Das Wachstum scheint immer Weisheit letzter Schluss zu sein. Und nun sagen Sie und eine ganze Reihe anderer sagt das ja auch, dass uns das mehr schadet als nützt. Aber warum sind Sie so sicher? Das System ist doch ganz anders gebaut.
Das System ist anders gebaut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das System sich weiter so entwickelt, wie es jetzt gebaut ist, wir mit einem unendlichen Wachstum an die ökologische Wand fahren. Wir haben ja jetzt gerade wieder neuere Erkenntnis über die planetaren Grenzen, was nicht nur das Klima angeht, sondern die Bodenversauerung angeht, den Erhalt der biologischen Vielfalt. Es ist erkennbar, dass mit dieser Art des Wirtschaftens die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört werden und sie werden dann auch für den Menschen zerstört. Von daher bin ich mir da sicher, dass man nicht so weitermachen kann wie bisher. Und deswegen bin ich überzeugt, dass man nach anderen Lösungen suchen muss. Ich kann nicht sagen, dass Postwachstum jetzt die Lösung sein wird. Da ist man ja auch erst dabei, Lösungen zu erarbeiten. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann und das unendliche Wirtschaftswachstum in der ganzen Welt. Sie müssen sich überlegen, dass ja die Länder des Südens selber Wachstum brauchen und Wachstum anstreben, dass das weltweit so nicht gehen kann.
Da wollte ich auch ein bisschen drauf hinaus. Ich meine, man braucht dann ja einen Ausgleich mit den Ländern des Südens, sonst ist es ja ein bisschen wohlfeil. Also wenn wir hierzulande über Wachstumsbegrenzung diskutieren und das gut täte und viele Länder des Südens eben dringend ihre Wirtschaft entwickeln müssten, um aus der Armut rauszukommen. Also da prallen doch einfach unglaublich viele Interessen aufeinander.
Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass wir in den Ländern des Nordens diese Debatte führen und unseren Verbrauch an Ressourcen und Emissionen massiv reduzieren. Die Klimaziele sind ja so, dass wir bei diesen maximal 1,5 Grad bei uns vollständig dekarbonisieren müssen. Das heißt, vollständig auf fossile Brennstoffe verzichten müssen. Und das müssen wir vor allen Dingen auch deswegen, damit auf der anderen Seite sozusagen Luft bleibt und Ressourcen bleiben für die Länder im Süden, die sich entwickeln müssen, um aus der Armut herauszukommen und ein würdiges Leben zu führen.
Das geht ja auch in philosophische Gedanken hinein. Und mir ist vollkommen klar, dass Sie da jetzt nicht die Lösung skizzieren können. Wenn wir die hätten, dann hätte es bestimmt Leute gegeben, die hätten die gelebt. Aber wir sind in einem marktwirtschaftlich-kapitalistischen System. Ist das denn ohne Wachstum überhaupt denkbar? Also sind Sie optimistisch, dass das so wandlungsfähig wäre?
Ja, das ist eine Frage, die kriegt man nach jedem Vortrag gestellt. Geht das denn überhaupt im Kapitalismus? Und auch da kann ich sagen, ich weiß das nicht. Ich weiß, dass der Kapitalismus ungemein wandlungsfähig gewesen ist. Wenn man Bismarck gefragt hätte, geht das überhaupt mit der Sozialgesetzgebung in dem damaligen schrankenlosen Kapitalismus, da Schranken einzuziehen, hätten Ökonomen wahrscheinlich auch gesagt, das geht nicht. Aber ich weiß nur, dass wenn der Kapitalismus nicht anpassungsfähig genug ist, sich mit diesen Grenzen des Wachstums und mit der Notwendigkeit des Ausgleichs zwischen Nord und Süd zu befassen, dann wird der Kapitalismus nicht überleben. Und es gibt andere Wirtschaftsformen. Der Kapitalismus ist nicht alternativlos.
Können Sie, wenn das ganze System nicht so von jetzt auf gleich zu ändern ist, vielleicht mal einen Gedankenstein anstoßen, wie so ein Dominostein? Was passieren würde, wenn? Ein positives Beispiel.
Ein positives Beispiel. Es gibt viele positive Beispiele in dem Bereich zum Beispiel der Energieeffizienz oder der erneuerbaren Energien, wo dieses Bewusstsein, dass wir die Ressourcen und das Klima überstrapazieren, dazu geführt hat, dass in der Technik eine andere Richtung eingeschlagen worden ist, eben nicht nur möglichst viel zu produzieren, sondern das auch möglichst effizient zu machen. Das ist sehr positiv und das war auch erfolgreich. Jetzt komme ich aber mit dem anderen Argument. Es war zwar sozusagen für jedes Produkt einzeln erfolgreich, aber wenn dann mehr Produkte von diesen effizienten Geräten gekauft werden, dann ist es in der Summe doch nicht so.
Wird auch wieder Energieverbrauch.
Ist auch wieder Energieverbrauch, sodass wir in der Summe nicht dazu kommen, so viel weniger Energie zu verbrauchen, wie nötig ist. Und deswegen ist eben auch die Überlegung, dass es nicht nur diese effizienten Produkte geben muss, sondern dass die Menschen auch ganz klug und sorgsam mit diesen Produkten umgehen sollten und auch überlegen sollten, ob sie die Vielzahl der Produkte auch tatsächlich braucht, ob man zum Beispiel SUVs braucht, ob man die vielen Flugreisen braucht.
Ich habe mich gerade dieser Tage gefragt, Frau Zahnt, weil so viele Billigflüge bei Ryanair gestrichen wurden. Haben Sie da womöglich gedacht, gut so, fliegen ist sowieso zu billig?
Ja, den Gedanken hatte ich schon, denn ich finde, dass die Flüge massiv zu billig sind, weil sie in keiner Weise widerspiegeln, was der Kerosinverbrauch anrichtet, den diese Flüge haben. Und die sozialen Bedingungen bei solchen Billigfliegern sind ja auch nicht so. Und da können Sie an Kreuzfahrten denken, das ist überall das Gleiche. Von daher bin ich der Meinung, dass auch so ein Pilotenstreik dazu beitragen kann, deutlich zu machen, dass bei fairen Preisen, bei fairen Löhnen solche Dinge wie Flüge teurer werden müssen und dass wir insgesamt zu einer Reduktion kommen müssen, tatsächlich werden ja massive Steigerungsraten im Flugverkehr vorausgesagt.
Frau Zahnd, im Grunde fordern Sie ja nicht nur das Umdenken jedes Einzelnen, sondern das Umdenken ganzer Systeme. Und wenn ich Ihnen mal zwei Sprichwörter geben würde, welches ist Ihnen lieber? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen?
Das Glück des Sisyphus kann ich nicht so nachvollziehen. Denn mir geht es so, dass ich manchmal nicht mehr sehr glücklich bin, wenn ich mit den gleichen Themen immer wieder versuchen muss, dafür zu werben.
Also das Eichhörnchen.
Das Eichhörnchen ist mir aber auch zu zahm und ergeben und mühsam macht sie das. Das muss man machen, aber danach streben muss man, dass es schneller geht mit den Fortschritten und nicht nur so mühsam in kleinen Schritten. Und danach streben, dass der Sisyphus, ich weiß nicht, ob mit Technik oder sonst wie, Erfolg hat und der Stein ihm nicht immer wieder auf die Füße rollt.
Wir sprechen mit der Volkswirtschaftlerin und Nachhaltigkeitsexpertin Angelika Zahnd. Und wenn man mit ihr zusammen über dieses Thema nachdenkt, dann merkt man einmal mehr, dass alles mit allem zusammenhängt. Ich frage mich ganz schlicht, Frau Zahnd, entmutigt Sie das auch manchmal?
Das entmutigt mich, weil es so mühsam ist, Fortschritte zu erreichen und man Fortschritte eben auf so vielen Feldern gleichzeitig eigentlich erreichen musste. Aber auf der anderen Seite, das ist eine Tatsache und Entmutigung ist phasenweise und danach ist es eigentlich eine Aufforderung, anzufangen, dort was zu verändern, wo man Ansatzpunkte zur Veränderung sieht und wo man es als besonders wichtig ansieht.
Dann gehen wir mal in Ihre eigene Familie. Sie haben auch Kinder. War es da immer durchsetzbar, das nachhaltige Leben, also die Fahrradtour an die Ostsee, statt den Flug nach Mallorca zu buchen? Ist das immer glatt gegangen?
Das ist nicht immer glatt gegangen. Und als meine Söhne so, weiß ich, 14, 15 waren, da haben sie sich schon etwas beschwert, dass sie eben mit dem öffentlichen Bus zu ihren Freunden da auf die entlegenen Stadtteile fahren müssen und andere Mütter fahren ihre Kinder immer und warum ich nicht und die anderen fahren in den Urlaub und warum wir nicht.
Das haben Sie konsequent durchgehalten.
Also das mit dem Fliegen haben wir konsequent durchgehalten mit den Kindern. Ich fand dann sehr schön, als der jüngere Sohn, der sozusagen besonders aufmüpfig war, mir irgendwann mal erzählt hat, stell dir vor, der Ingo, der weiß überhaupt nicht, wie man einen Fahrplan liest. Also das muss man doch eigentlich wissen. Und da sich dann so richtig gut vorkam, dass er so selbstständig ist, nicht eben auf Mama angewiesen ist. Mhm. Das waren so die kleinen Erfolgserlebnisse. Aber ansonsten waren das so die üblichen Reibereien, die es in dem Alter gibt. Die haben sich bei uns eben ein Stück weit an ökologischen Fragen entzündet. Nicht nur die Fortbewegung, sondern auch die Ernährung. Warum muss der Reis und die Nudeln Vollkorn sein? Und warum gibt es keine Erdbeeren bei uns im Winter und solche Sachen. Aber das muss man, glaube ich, manchmal Ausnahmen machen, nicht ganz so stur und strikt sein, wie es eigentlich richtig wäre. Mhm. Aber im Großen und Ganzen schon seine Linie durchhalten. Und ich freue mich, dass meine Söhne das jetzt selber auch so mit ihren Familien praktizieren.
Aber das beobachtet man ja ganz häufig, dass im gesellschaftlichen Kurs, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem Bewusstsein, ja, Umweltschutz ist wichtig, denken alle, und dann dem persönlichen Verhalten, aber die Wochenendtour nach Barcelona für 19 Euro Flug ist auch ganz schön. Wie versuchen Sie denn eigentlich zu begeistern dafür, dass man durchhält, was man will?
Da ist mein Ansatzpunkt ein bisschen ein anderer. Ich versuche nicht, möglichst viele Leute zu begeistern, nicht zu fliegen, insbesondere wenn es so sportbillig ist und man sich als Student oder weniger Verdienende auch anderes nicht leisten kann, sondern mein Ansatzpunkt ist, dass ich mich dafür einsetze, dass die politischen Rahmenbedingungen andere werden. Dass eben der Flug nach Barcelona als Wochenendvergnügen ausfällt, weil er entsprechend teurer ist, entsprechend seiner Umweltbelastung. Mhm. Dass Fahrradwege so sind, dass man eben auch wirklich mit Spaß und Freude auch längere Touren machen kann, was sich ja in der Zwischenzeit viel gebessert hat. Dass eben die Infrastrukturen von der Politik so gesteuert sind, dass es mir leichter wird, ein ökologisch und sozial verträgliches Leben zu führen. Ich glaube, dass das notwendig ist, dass die Preise die ökologische Wahrheit sagen und ich nicht immer mit mir selber argumentieren muss, okay, das ist zwar jetzt billig, aber da ist ja nun die Näherin in Bangladesch, die muss ich auch im Blick haben, sondern dass die Preise fair sind und auch klimagerecht sind. Und dann erledigt sich vieles am Verhalten von alleine.
Und wenn wir dann den Horizont noch eine Nummer weiterspannen und vom persönlichen Verbrauch weggehen, wenn es ans Eingemachte geht, nicht mehr um das Abschaffen des Autos in einer einzelnen Familie, sondern zum Beispiel um soziale Sicherungssysteme, um die Rente, um die Pflege. Da fragt man sich schon, können diese Systeme funktionieren ohne oder mit viel weniger Wachstum?
Ja, das ist eine Frage, um die sich bisher kaum jemand gekümmert hat. Es wird immer davon ausgegangen, dass das weiter vorhandene Wachstum schon die entsprechenden Steuereinnahmen liefern wird und die Rentenversicherungsbeträge nicht zu sehr steigen müssen. Aber wir merken ja jetzt in der Debatte um die Rente, um die Pflege, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir diese großen Summen werden aufbringen können, insbesondere auch in der Pflege bei der zunehmenden Lebenserwartung, die ja etwas Positives ist.
Aber da haben dann die Denker von der Suffizienz, also von der Lehre, dass es von allem genug gibt, wenn man es richtig verteilt, auch noch keine Lösung, ne, für die großen Systeme.
Für die großen Systeme sind wir dabei, Lösungen ein Stück weit zu erarbeiten. Deswegen habe ich ja auch mit einer Kollegin dieses Buch Postwachstumsgesellschaft – Konzepte für die Zukunft geschrieben, wo wir Experten befragt haben, wie muss denn eine Rentenversicherung aussehen, die weniger vom Wachstum abhängt. Ein Gesundheitswesen, das weniger vom Wachstum abhängt. Und da gibt es immerhin einige Erkenntnisse, die man weiter verfolgen kann. Beim Gesundheitswesen muss man sich eben ansehen, was kann man denn anderes machen, als den immer weiter steigenden Gesundheitskosten hinterherzulaufen. Vielleicht muss man stärker überlegen, wie kann eine Gesundheitsberatung aussehen, die die Leute dazu motiviert, sehr viel mehr Wert auf gesunde Ernährung zu legen, auf mehr Bewegung zu legen. Denn viele der Krankheitskosten, die wir heute haben, sind auf Krankheiten zurückzuführen, die sehr stark durch eigenes Verhalten geprägt sind.
Frau Zahnd, wenn man etwas über Sie liest, ist es eigentlich, und zwar von allen Seiten, immer grundpositiv. Sie seien ausgleichend, diplomatisch, kompetent, hartnäckig, höflich, zielorientiert und, okay, das ist vielleicht ein vergiftetes Lob, Ihnen würde man sofort einen Gebrauchtwagen abkaufen. Haben Sie eigentlich auch so ein richtig schönes Laster?
Also, Sie merken, dass ich da heftig überlegen muss.
Ich grinse.
Ja. Also ich habe etwas, was ich vielleicht als Laster oder bedenkliches Hobby interpretieren könnten. Ich habe von meinen Großeltern und Eltern ein sehr schönes Haus in Österreich geerbt, das unser Ferienfamilienhaus ist. Und das ist Luxus. Und das genieße ich. Und das erhöht natürlich schon meinen Flächenverbrauch. Aber wir fahren auch mit dem Auto dort nicht hin, sondern mit dem Zug und versuchen auch dort möglichst uns umweltfreundlich zu ernähren. Also von daher passt das vielleicht nicht ganz so in die Rubrik Laster, aber es ist schon ein belastender Umweltfaktor.
Und da sind Sie glücklich in diesem Haus in Österreich?
Ja, das hängt auch wieder ein bisschen mit meiner Lebensgeschichte zusammen. Wir sind nach dem Krieg dort alle gelandet von der Familie. Ich habe dort eine Zeit lang gewohnt und ich bin Zeit meines Lebens immer in den Sommerferien dort gewesen. Und von daher ist das für mich eigentlich das Stück Heimat geworden.
Angelika Zahnd ist unser Gast nach vielen Jahrzehnten als Volkswirtin, Nachhaltigkeitsexpertin, dem BUND sehr verbunden. Frau Zahnd, wenn Sie mal schauen, was Sie und Ihre Generation geleistet haben in puncto Nachhaltigkeit und Überzeugungsarbeit, aber auch wie oft Sie was einstecken mussten und wenn Sie dann auf Ihre Enkelkinder schauen, wie sehen Sie da in die Zukunft? Wie optimistisch oder wie pessimistisch sind Sie für Ihre Enkelkinder?
Da stelle ich ganz bedrückt fest, dass ich vom Verstand her pessimistisch bin. Und wenn ich mir die Zahlen ansehe über die ansteigenden Belastungen für das Klima, wenn ich sehe, wie die Gletscher zurückgehen und wie wenig in der Politik getan wird, wie schwierig es ist, umzusteuern, dann fürchte ich, dass meine Enkelinnen es sehr schwer haben werden und möchte mir das eigentlich gar nicht so konkret ausmalen. Emotional hoffe ich natürlich, dass es uns doch noch gelingt und dass doch noch die Menschen sich verändern, aber vor allen Dingen die Politik sehr vieles verändert, dass es uns noch ermöglicht, ein einigermaßen akzeptables Klima zu halten. In diesem Zwiespalt befinde ich mich.
Angelika Zahnd war unser Gast, die Themen Nachhaltigkeit und Grenzen des Wirtschaftswachstums haben ihr ganzes Leben geprägt und sie war jahrzehntelang beim BUND in führenden Positionen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.